Ja, das Thema der heutigen Vorlesung, also Kommunikation und Kooperation. Ich möchte zunächst etwas allgemeiner über Computer und Internet im Kontext sozialer Kommunikation sagen, dann auf das eingehen, was man Interaktivität nennt, das heißt die Fähigkeit von Computersystemen, so etwas wie Kommunikation mit einem menschlichen User zustande zu bringen. Die Bedeutung von Kommunikation in der Bildung kurz ansprechen, dann auf computervermittelte Kommunikation in der Bildung eingehen und schließlich auf kollaboratives Lernen. Also zunächst Computer und Internet im Kontext sozialer Kommunikation. Wir bewegen uns jetzt mit der heutigen Vorlesung in den Bereich oder in die Dimension von Medialität, die ich in der Übersicht eben mit Kommunikation auch charakterisiert habe. Der grundlegende Unterschied zwischen der instrumentalen Dimension von Medien und der kommunikativen Dimension von Medien ist die Konstellation des Subjektes zu dem Gegenüber, die damit jeweils bezeichnet wird. Bei der instrumentalen Dimension haben wir eine Subjekt-Objekt-Konstellation mit einer Dominanz des Subjektes über das Objekt. Das heißt, das Subjekt prägt das Objekt in irgendeiner Weise durch seine Absichten, wirkt auf das Objekt ein, beziehungsweise versucht aus seinen Interessen heraus etwas über das Objekt herauszubekommen. Jedenfalls liegt hier die Dominanz beim Subjekt. Bei der Kommunikation haben wir es mit einer Subjekt-Subjekt-Konstellation zu tun, das heißt mit zwei prinzipiell jedenfalls gleichwertigen Partnern, wo es also keine Dominanz des einen über den anderen geben soll. Wir wissen alle, dass es in der Realität von Kommunikation nicht so ideal zugeht, dass tatsächlich eine völlige Gleichberechtigung der Kommunikationspartner gegeben ist. Es gibt fast immer eine Asymmetrie in der Kommunikation, gerade auch in der Schule. Das ist klar, die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden ist selten wirklich symmetrisch, so sehr dies auch gewünscht und verlangt sein mag. Also faktisch haben wir immer sozusagen ein bisschen Instrumentalität in der Kommunikation. Das heißt, den Versuch des einen Kommunikationspartners, den anderen im Sinne seiner Absichten und seiner Interessen, ja, zu beeinflussen, auf ihn einzuwirken, ihn zu manipulieren und nicht nur vollständig offen zu sein, für die Beiträge des anderen auch, sodass also eine wirkliche Wechselwirkung, gleichgewichtete Wechselwirkung zwischen beiden Partnern stattfindet. Aber idealerweise bedeutet Kommunikation eben genau diese Gleichgewichtigkeit der beiden Partner und insofern eine Subjekt-Subjekt-Konstellation und keine Subjekt-Objekt-Konstellation. Die Grundfigur soll hier mit dieser Grafik dargestellt werden. Wir haben also zwei Kommunikationspartner, die miteinander kommunizieren wollen. Was heißt kommunizieren? Das kommt vom lateinischen communicare und heißt so etwas wie Gemeinsamkeit herstellen. Oder auch etwas Gemeinsames tun oder etwas Gemeinsames machen. Beides. Das heißt, im Kommunizieren steckt auf der einen Seite drin, dass eine Gemeinsamkeit vorausgesetzt wird, in der sich beide Kommunikationspartner bereits befinden und über die man sich in der Kommunikation verständigt, die gleichzeitig den Hintergrund und die Grundlage der Verständigungsmöglichkeiten überhaupt bildet. Zum Zweiten aber auch geht es darum, dass in einer Kommunikation Gemeinsamkeit überhaupt erst hergestellt wird. Das heißt, nicht nur eine vorhandene Gemeinsamkeit sich bestätigt, sondern auch Differenzen ausgeräumt werden, Unterschiede überwunden werden. Das heißt, Gemeinsamkeit überhaupt erst durch Kommunikation auch hergestellt wird. Diese beiden Richtungen dessen, was mit communicare bezeichnet wird, muss man im Kopf haben. Vermittelt wird die Kommunikation über ein Zeichensystem. Das heißt, meine Vorstellungen von dem, was entweder unsere Gemeinsamkeit ist oder was unsere Gemeinsamkeit werden soll, muss ich dem anderen sichtbar machen oder für den anderen sichtbar machen oder wahrnehmbar machen. Das heißt, ich muss meine Position äußern. Und der andere kann sie auf diese Weise wahrnehmen oder registrieren und seinerseits sich äußern in der Kommunikation. Dieses sich äußern geschieht eben in Form dessen, dass das, was ich im Kopf habe, in Zeichengestalt erscheint. Es wird gesprochen, es wird geschrieben, es wird gemailt oder was auch immer. Also auf jeden Fall findet die Vermittlung von Kommunikation über Zeichen statt. Und auch hierfür muss gelten, dass die Zeichen, die die Kommunikationspartner benutzen, dass diese Zeichen von beiden verstanden werden, von beiden richtig eingeordnet werden. Das heißt, sie müssen sich bei den Zeichen, die sie für die Kommunikation benutzen, auf einen gemeinsamen Zeichenvorrat beziehen, aus dem sie beide schöpfen. Man könnte auch sagen, sie müssen dieselbe Sprache sprechen, sonst kann Verständigung oder Kommunikation als Form der Verständigung nicht funktionieren. Also es muss einen gemeinsamen Zeichenvorrat geben, aus dem man schöpft, und dazu gehört außerdem auch, dass die Regeln, wie diese Zeichen gebraucht werden, festliegen und dass die ebenfalls beiden Kommunikationspartnern bekannt sind. Dies beides zusammen, der Zeichenvorrat und die Regeln, die für die Kombination der Zeichen vorgeschrieben sind, das macht also insgesamt dann die gemeinsame Sprache aus. Wobei das nicht die Sprache im Sinne der gesprochenen und geschriebenen Sprache unbedingt sein muss. Es kann auch eine Zeichensprache sein oder sonst eine Symbolsprache. Jedenfalls ein Zeichensystem, das sich aus diesen beiden Komponenten zusammensetzt. Auf der einen Seite eben die Zeichen selbst, aus denen geschöpft wird, und zum anderen, also in unserem Falle etwa das Alphabet, und im anderen und zum zweiten dann die Regeln für die Verwendung dieser Zeichen, für die Kombination dieser Zeichen, das, was man auch Syntax nennt. Beides zusammen macht die Sprache aus. Genügt das? Genügt das, dass man auf eine gemeinsame Sprache zurückgreift, um miteinander kommunizieren zu können? Fehlt hier nicht noch etwas? Was fehlt, ist das, worüber gesprochen wird. Womit gesprochen wird, nämlich mit Zeichen oder vermittelt über Zeichen, also vermittelt, worüber gesprochen wird, das ist jetzt dargestellt. Aber worüber gesprochen wird, was der Inhalt der Kommunikation ist, dazu ist noch nichts dargestellt. Das heißt, die Zeichen müssen einen Bezug haben. Sie müssen sich auf etwas beziehen, was sie bedeuten. Man könnte auch sagen, sie müssen auf etwas hindeuten, was durch sie bezeichnet wird. Das ist die Gemeinsamkeit der Lebenswelt, in der die beiden Kommunikationspartner sich vorfinden. Wir alle, wenn wir hier miteinander kommunizieren, halten uns zugleich damit, indem wir miteinander kommunizieren, in einer gemeinsamen Lebenswelt auf. Und wenn wir miteinander sprechen, beziehen wir uns auf diese gemeinsame Lebenswelt als Rahmen beziehungsweise auf Ausschnitte dieser gemeinsamen Lebenswelt, über die dann Näheres kommuniziert werden soll. Nun ist es natürlich so, dass Individuen in unterschiedlichen Positionen sich in dieser Lebenswelt beziehen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Lebensgeschichten in dieser gemeinsamen Lebenswelt vorzuweisen haben und insofern die Erfahrungswelten von zwei Menschen niemals sich vollständig decken. Insofern auch das, worüber gesprochen wird, das, worauf die Zeichen hindeuten, indem sie etwas bedeuten sollen, nie so völlig sicher gemeinsam ist, dass man zweifelsfrei davon ausgehen kann, dass, wenn ich das Wort Liebe gebrauche, sie alle genau dasselbe darunter verstehen, was ich darunter verstehe. Jeder hat andere Erfahrungen mit dem gemacht, was durch dieses Wort bezeichnet wird. Und diese Erfahrungen werden dadurch mobilisiert oder Assoziationen an diese Erfahrungen werden durch das Wort ausgelöst. Ich habe diese unterschiedlichen Erfahrungswelten, auf die sich nun die Kommunikation bei den beiden Kommunikationspartnern jeweils bezieht, durch zwei Kreise oder Ellipsen oben in dem gemeinsamen Lebensbereich angedeutet. Kann man das sehen? Ja. Und ich habe das gleichzeitig sozusagen etwas mechanisch dargestellt, indem ich so etwas wie eine Schnittmenge zeige. Eine Schnittmenge, von der man sagen kann, dass sie eine tatsächliche gemeinsame Erfahrungswelt ausmacht, während alles das, was außerhalb dieser Schnittmenge liegt, nicht gemeinsamer Erfahrungsbereich ist. Also für uns zum Beispiel bedeutet die Erfahrung dieser Vorlesung hier eine gemeinsame Erfahrung, gehört sozusagen in diese Schnittmenge rein. Aber was Sie beispielsweise am Feierabend machen und was ich am Feierabend mache, das sind Erfahrungsbereiche, die wir nicht miteinander teilen, also wo sehr unterschiedliche Erfahrungen und vielleicht auch sehr weit auseinanderliegende Erfahrungen gemacht werden können. Das Problem ist nun, das kann so weit auseinanderliegen, dass wir uns, wenn auf diese Besonderheiten der jeweils individuellen Lebenserfahrung Bezug genommen wird, wir uns möglicherweise überhaupt nicht verstehen. Wir scheinen die Worte zu verstehen, die der andere spricht, aber wir wissen nicht wirklich, was er meint. Das ist nun ein Stück immer in Kommunikation der Fall, unausweichlich. Und überhaupt auch deswegen, weil diese Differenz da ist, findet ja auch Kommunikation statt, nämlich um diese Differenz zu verringern, um mehr Gemeinsamkeit herzustellen. In dieser Darstellung sieht das sehr statisch aus. Wir haben unsere unterschiedlichen Leben, die wir leben, und es gibt gewisse, mehr oder weniger große, gemeinsame Bereiche. Und Kommunikation kann sich dann entweder auf diesen gemeinsamen Bereich beziehen, dann funktioniert sie, oder sie bezieht sich auf diese auseinanderliegenden Bereiche, dann reden wir aneinander vorbei. Dann funktioniert sie nicht. Das würde aber bedeuten, dass die Kommunikation selbst lediglich reproduziert die Gemeinsamkeit oder Nicht-Gemeinsamkeit, die bereits gegeben ist. Ich hatte aber eben gesagt, Kommunikation dient eben auch der Erweiterung von Gemeinsamkeit. Insofern deutet nun die Kommunikation nicht nur auf einen bestehenden Bereich von Gemeinsamkeit hin, sondern indem wir miteinander kommunizieren und indem wir auf diese Weise zu verstehen versuchen, was der andere denn von meinen eigenen Lebenserfahrungen an abweichenden Erfahrungen gemacht hat, indem ich versuche, mich sozusagen in den Bereich des anderen hineinzudenken, entsteht ein erweiterter Bereich von Gemeinsamkeit. Durch Kommunikation wird also dieser Bereich, diese Schnittmenge, nicht nur angesprochen und reproduziert, sondern auch erweitert. Zumindest ist das das Anliegen, das wir, wenn wir miteinander kommunizieren, verfolgen. Also hier in dieser Vorlesung beispielsweise, ich habe mich intensiver mit Fragen der neuen Medien beschäftigt. Aufgrund meines Alters hatte ich auch schon mehr Zeit dafür, das zu tun. Aufgrund meiner Position werde ich dafür auch noch bezahlt, dass ich dies tue. Während Sie jünger sind, weniger Zeit dazu hatten, dafür auch nicht so bezahlt werden, noch anderes zu tun haben und so weiter. Also da gibt es erstmal einen Unterschied. Der Bereich der neuen Medien hat bei mir einen anderen Hintergrund als bei Ihnen. Das ist zunächst mal eine Differenz. Das ist übrigens die Differenz, die Lehren und Lernen überhaupt natürlich begründet, dass es da eine Asymmetrie gibt, also nicht von vornherein eine Gemeinsamkeit gibt. Insofern ist ja Kommunikation als Herstellen von gemeinsamen Kern von Lehr-Lern-Prozessen. Aber eben nicht nur im Sinne dessen, dass bestätigt wird, was es an Gemeinsamkeit gibt, sondern dass Gemeinsamkeit, also hergestellt, also Asymmetrie auch verringert wird im Erfahrungshintergrund. Das heißt, wenn dies gelingt, wenn diese Kommunikationssituation Vorlesung gelingt, dann gibt es nachher mehr Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und mir, was etwa das Denken über neue Medien betrifft. Im weitesten Sinne ist dies der Bereich von Kultur, der damit angesprochen wird, nämlich ein Bereich von gesellschaftlicher Gemeinsamkeit, der durch Kommunikation, durch gesellschaftliche Kommunikation erzeugt und erweitert wird. Deswegen ist dies also kein statischer Bereich, sondern ein sich erweiternder Bereich, das, was mit dieser Schnittmenge dargestellt wird. Und man könnte ihn eben bezeichnen als den Bereich kommunizierter Gemeinsamkeit oder auch als den Bereich, in dem sich so etwas wie eine Kulturgemeinschaft konstituiert. Das heißt, dies ist eine Gemeinschaft, die nicht aufgrund gemeinsamen Lebens zustande kommt, wie etwa eine Lebensgemeinschaft, Familiengemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft, die aufgrund von Kommunikation miteinander zustande kommt. Kommunikation, bei der sich die Partner vielleicht gar nicht leibhaftig gegenübertreten. Eine Kommunikation, die eben über Medien vermittelt stattfindet und wo man den Partner oder einen großen Teil der Partner, der Kommunikationspartner, nie zu Gesicht bekommt. Und dennoch existiert durch Kommunikation mit diesen Kommunikationspartnern, diesen anonymen, unbekannten, nie gesehenen Kommunikationspartnern, eine Gemeinsamkeit, die man als Kulturgemeinschaft bezeichnen kann. Und Lehren und Lernen ist eben ein wesentlicher Beitrag dazu, eine solche Kulturgemeinschaft zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation herzustellen und zu erweitern. Was passiert nun, wenn die Kommunikation, von der ich eben dargestellt habe, dass sie über ein Zeichensystem vermittelt ist, über das technische Gerät und das technische System, die Medientechnik, Computer und Internet vermittelt wird? Zunächst mal kann man sagen, ändert sich überhaupt nichts. Im Grunde ist die Struktur, die Kommunikationsstruktur weiterhin dieselbe. Man spricht im weitesten Sinne miteinander und nutzt nur dafür ein neues Medium, ohne dass man jetzt sagen könnte, dass dieses Medium die Sprache bereits wesentlich verändert. Vielleicht bietet es neue Ausdrucksmöglichkeiten für die Kommunikation an. Es ist aber im Übrigen ein Kommunikationsmedium wie andere oder eine Medientechnik, die geeignet ist zur Vermittlung von Kommunikation wie andere Techniken, etwa die Sprachtechnik, die Schreibtechnik, die Drucktechnik auch. Nun kann allerdings, in zunehmendem Maße findet dies ja auch statt, Kommunikation zwischen Computern, die Daten miteinander austauschen, nicht nur als vermittelndes Glied zur Kommunikation zwischen Personen dienen, sondern einen eigenen Stellenwert bekommen. Wir sprechen ja auch dann inzwischen jedenfalls von Kommunikation, wenn es sich um in diesem Sinne rein technische Kommunikation handelt. Was ich vorhin dargestellt habe, der Bereich der sozialen Kommunikation ist eine personale Kommunikation, die zwar über technische Träger vermittelt werden kann, die aber an ihren Enden sozusagen jeweils Kommunikationspartner hat, die als Personen in Erscheinung treten. Das, was ich hier jetzt darstelle, wäre eine Kommunikationsstruktur, die an ihren Enden selbst wieder Geräte hat, sodass also Geräte miteinander kommunizieren. Das ist ein technisches Verständnis von Kommunikation, das also nicht darauf zurückgreifen muss, dass nur dann von Kommunikation gesprochen werden dürfte, wenn Personen im Spiel sind, die miteinander kommunizieren wollen. Betrachten wir also mal, was denn passiert, wenn Geräte miteinander kommunizieren, genauer gesagt Computersysteme miteinander kommunizieren. Zunächst mal wird man sagen können, es gibt zur personalen Kommunikation durchaus eine Gemeinsamkeit, nämlich die, dass auch diese Geräte, damit sie miteinander kommunizieren können, oder diese Systeme, damit sie miteinander kommunizieren können, auf so etwas wie einen gemeinsamen Zeichenvorrat zurückgreifen müssen. Der ist etwas reduzierter als der Zeichenvorrat, auf den wir in der Regel, wenn wir über Text oder über Sprache miteinander kommunizieren, zurückgreifen. Diese Systeme kommen mit zwei Zeichen aus. Wir haben einige mehr im Gebrauch. Und was Sie ebenfalls benötigen, ist ein Regelwerk, wie nämlich mit diesen Zeichen umgegangen werden kann, wie sie miteinander kombiniert werden kann und welche Operationen mit Zeichenkombinationen vorgenommen werden können. Also so etwas wie Syntax. Beides ist, wenn Computer miteinander kommunizieren, gegeben. Also insofern kann man sagen, dass Computer ebenfalls auf eine gemeinsame Sprache zurückgreifen, wenn sie miteinander kommunizieren. Wir sprechen dann von Maschinensprache. Also es gibt eine natürliche Sprache, die Sprache, in der Menschen miteinander sprechen, und es gibt auch eine Sprache, in der Computersysteme miteinander kommunizieren oder miteinander sprechen, nämlich die Maschinensprache. Worin unterscheidet sich jetzt eine Maschinensprache oder die Maschinensprache, von der es ja dann auch verschiedene Abwandlungen geben kann, die Maschinensprache von personal gesprochenen, also natürlichen Sprachen? Sie sehen hier, dass es in dieser Darstellung keinen Pfeil nach oben gibt, in die Lebenswelt hinein. Damit soll angesprochen sein, gezeigt sein, dass Computer nicht auf der Basis einer miteinander geteilten Lebenswelt miteinander kommunizieren. Wenn Computer miteinander kommunizieren, geht es nicht darum, dass sie sich über ihr in dieser Welt sein verständigen und mehr Gemeinsamkeit über dieses gemeinsame in der Welt sein herstellen wollen. Das mag es in Science-Fiction-Romanen geben, aber wenn wir heute jedenfalls über technische Kommunikation in diesem Sinne sprechen, ist klar, dass es um so etwas nicht geht, was immer man spekulieren mag, was in Zukunft vielleicht einmal möglich sein wird. Was also fehlt bei der Kommunikation zwischen Computersystemen, ist die Semantik der Sprache, in der miteinander gesprochen wird, oder die Semantik in der Kommunikation zwischen den Kommunikationspartnern. Es gibt keinen Bezug auf Lebenswelt und es gibt keinen Bezug auch darauf, dass über diese Lebenswelt eine Verständigung und mehr Verständigung erzielt werden soll. In dem Sinne sind diese Sprachen auch als formale Sprachen charakterisiert, das heißt als Sprachen, die keinen materiellen Lebensbezug haben. Sie sind, also die technische Kommunikation, wenn ich sie nur für sich betrachte, als Kommunikation zwischen Geräten, findet sie in einer Art von Isolierung statt. Isolierung gegenüber der Welt, in der diese Kommunikation stattfindet. Sie nimmt keinen Bezug darauf. Natürlich stehen diese Geräte in dieser Lebenswelt irgendwo herum. Sie sind Teil, als Geräte sind sie Teil dieser Lebenswelt, aber ihre Kommunikation untereinander als technische Kommunikation nimmt darauf nicht Bezug. Sie nimmt auch nicht auf etwas anderes Bezug, sie nimmt überhaupt keinen Bezug. Außer auf interne Zustände dieser Systeme selbst. Und weil insofern natürlich eine bestimmte Zeichenfolge innerhalb technischer Kommunikation je nach Kontext des jeweiligen Systemzustandes etwas anderes bedeuten, nämlich auslösen kann, innerhalb des technischen Systemzusammenhangs, wird hier manchmal auch von Semantik gesprochen, aber dann von Semantik in einem völlig anderen Sinne, als wenn wir von natürlichen Sprachen oder von der Sprache sprechen, die wir miteinander sprechen. Nämlich nicht Semantik in der Bedeutung, dass Bezug genommen wird auf eine uns zugängliche Lebenswelt, sondern Semantik nur in dem Sinne, dass es hier eine Bezugnahme auf interne Systemzustände gibt. Und insofern schon so etwas wie Kontextabhängigkeit existiert, aber nicht Kontextabhängigkeit im Sinne der Abhängigkeit von einem Kontext, der außerhalb des technischen Systems existiert, sondern auf einen Kontext, der definiert wird durch den jeweiligen internen Systemzustand. Jetzt können wir weiter fragen, was nun mit den Personen ist, die jetzt ganz ausgeblendet waren. Wir können die Personen in zweierlei Weise in dieses Bild wieder einfügen. Einmal, indem wir sie in diesen Systemzusammenhang einfügen, sie sozusagen selbst zu Bestandteilen des technischen Kommunikationssystems machen. Dann dient nicht das technische Kommunikationssystem der Kommunikation zwischen A und B, sondern A und B dienen mit dem, was sie tun, jeweils der technischen Kommunikation. Das heißt, sie tun etwas, was das System ihnen vorschreibt und erfüllen insofern eine Funktion im Rahmen der technischen Kommunikation. Sie befolgen beispielsweise Anweisungen, die auf dem Bildschirm ihnen gegeben werden, setzen die in entsprechende Operationen um, die dann wieder zurückgegeben werden in das System. Das heißt, sie bedienen das System und bedienen damit die technische Kommunikation. Wir können die Personen aber auch rausnehmen aus diesem technischen, internen Systemzusammenhang und können diesen ganzen technischen Systemzusammenhang an die Stelle setzen, an der vorhin das Zeichen stand. Dann dient, wie komplex dieses technische System selbst auch wird, und es wird ja immer komplexer, wenn wir uns das Internet betrachten, als eine ungeheure als ein ungeheures System von vernetzten, miteinander vernetzten Geräten, dann dient dieses System insgesamt der Vermittlung der Kommunikation zwischen Personen und damit wird die Struktur wiederhergestellt, die wir am Anfang hatten, diese Grundstruktur. Also, dass Sie über das Internet kommunizieren mit einem Partner in Australien, dass Sie Internettelefonie nutzen, um mit jemandem zu sprechen, der woanders wohnt und lebt, dass Sie eine Mail schicken oder was auch immer tun oder eine Homepage besuchen, die dazu gedacht ist, Ihnen etwas mitzuteilen und so weiter. In diesem Sinne finden all oder haben all diese Elemente, diese medialen Elemente im Rahmen dieses großen und immer größer werdenden Netzwerkes eine vermittelnde kommunikative Funktion für soziale Kommunikation, personale Kommunikation, die sich auf diese Weise ausweitet. Also diesen Unterschied muss man sozusagen grundsätzlich machen zwischen drinnen und draußen. Im System immanent betrachtet können Menschen eine Funktion übernehmen, aber in diesen Funktionen sind sie grundsätzlich, kann man sagen, von Maschinen ersetzbar, weil sie technische Funktionen übernehmen. Und sie können draußen, außerhalb dieses Systems sein, dann dient das System insgesamt nur der Vermittlung auf eine andere Weise als früher, aber es dient weiterhin der Vermittlung von personaler, sozialer Kommunikation. Jetzt möchte ich etwas näher betrachten, wie es sich denn nun mit der Kommunikation an den jeweiligen Enden verhält. Also wenn ich jetzt nicht betrachte, dass A mit B kommunizieren will, sondern dass A mit dem technischen System kommuniziert. Oder auch B mit dem technischen System kommuniziert. Es ist das, was man mit Interaktivität auch bezeichnet, nämlich dass zwischen Computer und menschlichem Nutzer so etwas wie eine Kommunikation stattfinden kann. Wenn Sie beispielsweise Amazon, die Homepage von Amazon aufrufen, dann werden Sie in der Regel dort direkt mit Namen begrüßt. Jedenfalls, wenn Sie nicht zum ersten Mal da sind, sich früher schon mal eingeloggt haben und so weiter, dann das auch freigegeben haben, dass die Herkunft sozusagen Ihrer Anfrage auch an den Rechner dort übermittelt wird, dann werden Sie also direkt begrüßt, werden mit Namen begrüßt und es werden Ihnen sofort Vorschläge gemacht, was Sie sich mal angucken könnten. Da gäbe es eine interessante Neuerscheinung und die könnte doch für Sie was sein. Das sieht so aus, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, was technisch dahinter steckt, dann sieht das so aus, als ob da jemand Sie kennt und über Sie etwas weiß, nämlich früher schon mal mit Ihnen kommuniziert hat und aufgrund dieser Kommunikation, die früher mit Ihnen geführt worden ist, weiß, welche Vorlieben Sie etwa haben in Bezug auf Romanthemen etwa. Und dann werden Ihnen entsprechende Vorschläge gemacht. Sie könnten dann denken, Sie kommunizieren hier mit einem menschlichen Partner. Es gibt ein berühmtes Beispiel dafür, also in der Literatur sehr oft zitiertes, frühes Beispiel dafür, wie eine solche Illusion erzeugt werden kann und wie hartnäckig Menschen an dieser Illusion auch festhalten. Selbst dann, wenn ihnen erklärt wird, dass da in Wirklichkeit gar kein menschlicher Partner dahinter steckt, sondern nur eine Software wirkt, die den Eindruck von Kommunikation erzeugt. Dieses berühmte Beispiel trägt den Namen Eliza und ist von Josef Weizenbaum eigentlich als Forschungsprojekt mal programmiert worden, um bestimmte Techniken, Softwaretechniken im Rahmen seiner Forschungen zur künstlichen Intelligenz zu testen. Er hat das dann versuchsweise mit verschiedenen Personen ausprobiert. Also dieses System sollte einen klientenzentrierten Gesprächstherapeuten sozusagen simulieren, also einen an der Rogerschen, also auf Rogers zurückgehenden Therapie orientierten Psychologen simulieren. Das ließ sich ganz gut machen, weil eine der Grundregeln dieser Therapie es ist, dass der Therapeut keine eigenen Deutungen vornimmt, sondern im Wesentlichen eigentlich dem Patienten oder dem Klienten als Spiegel dienen soll, sodass der Klient nochmal aufmerksam gemacht wird auf das, was er eigentlich sagt in dem Gespräch und auf diese Weise zur Reflexion auf das von ihm Gesagte geleitet wird. Insofern braucht der Therapeut in diesem Falle nicht unbedingt so viel eigenes Verständnis und eigene Interpretation ins Spiel zu bringen. Das bot sich wohl an für eine Simulation und aus diesem Grunde hat Weizenbaum wohl diese Variante von Psychotherapie dort zugrunde gelegt. Und dann kommen Gespräche zustande wie etwa dieses. Der Klient sagt: Ach, Eliza, ich bin so oft deprimiert. Eliza sagt: Wie lange sind Sie denn schon deprimiert? A sagt: Ich bin seit Jahren unglücklich. Eliza sagt: Glauben Sie, dass dieses Gespräch Ihnen helfen kann, nicht mehr unglücklich zu sein? A sagt: Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich lernen, mit meinem Vater besser auszukommen. Eliza, erzählen Sie mehr über Ihre Familie. A. Meine Mutter ist ein wenig wie Sie. Eliza, inwiefern ist Ihre Mutter ein wenig wie ich? A. Sie hören mir zu und ich glaube, Sie sind nicht besonders aggressiv. Eliza, was lässt Sie vermuten, dass ich nicht besonders aggressiv bin? A. Sie streiten sich nicht mit mir. Eliza, ist es wichtig für Sie, dass ich nicht mit Ihnen streite? Bis dahin funktioniert es ganz gut. Und bis dahin kann der Klient vielleicht den Eindruck gewinnen, tatsächlich, da ist ein menschlicher Partner, der mit ihm spricht. Gut, jetzt geht es weiter und da zeigen sich dann die Grenzen des Programms. A. Eliza, ich mache Selbstmord. Eliza, und wie lange machen Sie schon Selbstmord? A. Verärgert, seit dem 44. März 1378. Eliza, so lange schon, das tut mir leid zu hören. Gut, da wird es absurd, da fliegt es sozusagen auf an dieser Stelle. Ist ein Beispiel, dass eben genau diese Absurdität, in die ein solcher Dialog führen kann, deutlich machen soll. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Beispiele, in denen das über lange Strecken so funktioniert. Das Erschreckende für Josef Weizenbaum war damals, dass er die Personen, die er mit diesem Programm konfrontiert hat, darauf aufmerksam gemacht hat, dass dies ein Programm sei. Und dann feststellen musste, dass diese Personen dennoch an der Vorstellung festhielten, dass dieses Programm so etwas wie ein Verständnis für sie entwickelt. Also er berichtet darüber, dass also beispielsweise eine Frau, eine Mitarbeiterin von ihm, der er das gegeben hat, ihn dann gebeten hat, als sie mit dem Programm kommunizierte, ihr nicht über die Schulter zu schauen, weil das zu intim sei. Ja? Das heißt also, sie hatte sich tatsächlich darauf eingelassen und hat das in dem Sinne ernst genommen. Und eine solche Rückmeldung hat er also von etlichen Personen bekommen. Und er hat nicht verstanden, wie dies zustande kommen kann, dass also Personen hartnäckig an der Illusion festhalten, dass hier eine wirkliche, eine echte Kommunikation stattfindet. Mein Interpretationsangebot an dieser Stelle ist das, dass hier so etwas wie eine projektive Kommunikation stattfindet. Was meine ich damit? Ich meine damit eine Kommunikation, die eigentlich eher den Charakter eines Selbstgesprächs hat. Und dazu bietet sich natürlich genau diese Art von Therapie ja auch an, die ja genau so etwas eigentlich auch initiieren möchte, nämlich, dass der Patient in eine Art von Gespräch mit sich selbst kommt, also in einen Prozess der Selbstreflexion gebracht wird, deswegen also nur Spiegelung. Und in dem Sinne spiegeln kann natürlich dieses Medium. Es führt mir nochmal vor Augen, was ich eigentlich hineingebe in dieses Medium. Es macht mir nochmal sichtbar und insofern spiegelt es mir zurück, was ich hineingebe. Und dann kann natürlich dieser spiegelnde Partner, dieses spiegelnde Gegenüber imaginiert werden als eine Person, die mich spiegelt, das heißt anscheinend mich mir so wiedergibt, wie ich bin. Das scheint auf so etwas wie ein mich kennen oder mich verstehen zu verweisen. So als ob ich in einen Spiegel gucke und aus der Tatsache, dass der Spiegel ja tatsächlich mich zeigt, schließe, dass der Spiegel mich erkannt hat und deswegen mir mein Bild zurückspiegeln kann, indem ich mich tatsächlich auch wiedererkenne. Beim Spiegel wissen wir irgendwie, dass da keine Aktivität hinter ist, sondern dass der Spiegel passiv ist. So viel physikalische Kenntnis, Grundkenntnis haben wir eigentlich alle. Beim Computer sieht das ein bisschen anders aus, gerade aufgrund dessen, dass er ja scheinbar selbst agieren kann, wirkt die Spiegelung anders als die passive Spiegelung einer reflektierenden Fläche und lädt von daher möglicherweise stärker zu einer solchen Projektion ein, also die Imaginierung eines Gesprächspartners in das Gerät hinein. Was findet eigentlich tatsächlich statt, nun hinter der Schnittstelle, auf Seiten des Computers, der mit mir kommuniziert? Ich habe jetzt gerade die eine Seite betrachtet. Was findet auf Seiten der Person statt, die glaubt zu kommunizieren? Also diesseits der Schnittstelle. Was findet nun also jenseits der Schnittstelle statt? Wie macht der Computer das oder wie macht das System das? Wie macht beispielsweise Amazon das, dass es mit mir zu kommunizieren scheint? Also wie kommt diese Interaktivität des Systems zustande? Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Sie wählen sich bei Amazon ein, loggen sich bei Amazon ein und sagen, ich möchte gerne die Bücher eines Autors ich suche nach Büchern eines Autors namens S-E-E-S-I-N-K. Sie kriegen die Rückmeldung, Bücher eines Autors mit dem Namen gäbe es nicht. Aber vielleicht meinten Sie ja einen Autor namens S-E-S-I-N-K und von dem gäbe es die und die Bücher. Und die werden dann aufgelistet und dann wird weiter gesagt, ja und wenn Sie sich für die Bücher dieses Autors interessieren, dann interessieren Sie sich ja vielleicht auch für einige neue DVDs, die wir im Programm haben. Und dann wird Ihnen eine kleine Liste von Kettensägen-Massakerfilmen aufgelistet, also Horrorfilmen, an denen Sie vermutlich interessiert sind, wenn Sie an Büchern eines Autors mit Namen S-E-S-I-N-K interessiert sind. In der ersten Hälfte der Kommunikation mit dem Amazon-System haben sie den Eindruck, sie werden verstanden. Es wird sogar erkannt, dass sie gar nicht, dass sie den Namen falsch eingegeben haben und dass sie wahrscheinlich einen anderen Autor meinen, und dann werden ihnen diese Bücher aufgelistet. Vielleicht werden ihnen dann auch noch, wird ihnen dann noch gesagt, andere Leute, die sich für Bücher dieses Autors interessiert haben, haben sich auch für Bücher von Weizenbaum beispielsweise interessiert und vielleicht interessieren sich dann auch für Weizenbaum. Das passt alles für sie. Ja? Und insofern fühlen sie sich bis dahin verstanden. Und dann auf einmal wird ihnen eine doch sie persönlich relativ kränkendes Angebot gemacht. Es wird unterstellt, dass sie sich interessieren für Horrorstreifen. Und da fühlen sie sich nun doch sehr missverstanden. Nun, das kann ja auch im alltäglichen Leben passieren, dass man sich missversteht oder dass jemand sie missversteht, auch auf kränkende Weise. Menschen können sich in Menschen irren. Wo ist der Unterschied? Warum soll sich nicht auch ein System in ihnen irren können? Der Unterschied besteht darin, dass das System sich keineswegs geirrt hat. Menschen irren sich. Das System irrt sich nicht. Das System hat durchaus eine zutreffende und richtige Empfehlung gegeben. Für den Kommunikationspartner, den das System vor sich hatte, war das richtig. Der Kommunikationspartner, auf den sich das System bezieht, sind nämlich nicht Sie. Der Kommunikationspartner, auf den das System sich bezieht, ist dieser etwas schemenhaft dargestellte A, jenseits der Schnittstelle. Und dieser etwas schemenhaft dargestellte A jenseits der Schnittstelle, das ist der Datenschatten, den das Programm oder das Datenmodell, das das Programm aus ihren Eingaben konstruiert hat. Es benutzt das Material, das sie ihm bieten, und das sind ihre Eingaben, kombiniert das dann mit anderem Material, das ihm zur Verfügung steht, und baut daraus ein Modell von Ihnen. Dieses Modell kriegt dann auch den Namen, den Sie am Anfang mal eingegeben haben, und dieses Modell wird eigentlich begrüßt am Anfang, wenn es heißt: Herzlich willkommen XY bei Amazon. Wir haben hier folgende interessante Angebote für Sie. Sie sind nicht gemeint. Dass sie glauben, gemeint zu sein, das hat mit der projektiven Kommunikation zu tun, von der ich vorhin gesprochen habe. Sie sind überhaupt nicht gemeint. Sie können niemals gemeint sein, weil der Blick nach draußen, der nötig wäre, um sie zu meinen, vom System überhaupt, dem System gar nicht möglich ist. Das System kann nicht nach draußen gucken. Das System kann nur Eingaben aufnehmen und das heißt immer abrufen, was schon an der Schnittstelle drinnen ist. Daraus baut es also das Datenmodell, und mit diesem Datenmodell kommuniziert es und nicht mit Ihnen. Und insofern findet dort eine Kommunikation statt, aber eben als technische Kommunikation, als maschinelle Kommunikation auf Basis eines Datenmodells von Ihnen. Und nur vermittelt da über Ihre Interpretation dessen, was da nach draußen kommt, was an Output produziert wird. Aufgrund Ihrer Interpretation entsteht dann der Eindruck von Kommunikation zwischen Ihnen und diesem System. Jetzt möchte ich das Bild ein wenig erweitern, nämlich das andere Ende wieder hinzufügen. Was ich jetzt eben hatte, die Kommunikation mit Amazon ist tatsächlich eine Kommunikation, in der Sie nur mit einer Software kommunizieren. Da ist nirgendwo mehr ein Mensch dahinter, der in irgendeiner Weise mit Ihnen noch Kontakt aufnimmt. Vielleicht dann wieder, wenn die Sachen eingepackt werden, die Sie bestellt haben und verschickt werden, aber das hat ja nichts mehr mit der Kommunikation zu tun, die da stattfindet zwischen Ihnen und dem System. Aber solche Systeme, das hatte ich ja vorhin gesagt, können insgesamt natürlich auch vermittelnd zwischen Personen fungieren. Wenn ich das jetzt auf diese Vermittlungsfunktion beziehe, dann haben wir dieses Datenmodell an zwei Stellen. Denn auch die andere Person, mit der ich über dieses System kommuniziere, befindet sich ja jenseits einer solchen Schnittstelle. so wie ich mich jenseits befinde. Dazwischen ist halt das System und das Innere dieses Systems und auch das Innere jeweils dieser Schnittstellen. Und so wie es von mir durch meine Eingaben, die ich tätige, ein Datenmodell gibt, durch das ich als Kommunikationspartner in diesem System abgebildet werde, so geschieht dies auch auf der anderen Seite, durch meinen Kommunikationspartner B, von dem ebenfalls durch dessen Eingaben ein solches Datenmodell entsteht, mit dem ich dann, beziehungsweise nicht genau ich, sondern mein Datenmodell kommuniziert. Sodass also innerhalb dieses Systems die beiden Datenmodelle miteinander kommunizieren und das kann wunderbar funktionieren. Wie wir wissen, wenn wir beispielsweise bestimmte Auskünfte haben wollen, wenn es um Informationen sachlicher Art geht, die Sache wird schwieriger, weil sie bedarf mehr Interpretation, dann, wenn es um sehr intime Dinge geht, aber auch dann funktioniert es, weil unsere Interpretationsleistung gewaltig ist, die wir aufbringen können. Alles, das hat alles mit dieser projektiven Kommunikation zu tun. Wir können uns vorstellen, was alles gemeint sein kann, was sich hinter diesen dürren Zeichen verbirgt, die da auf dem Bildschirm erscheinen, weil wir uns eine Person vorstellen können, die dahinter ist. Vielleicht kennen wir sie ja auch und wissen von ihr sehr viel. Und wenn da bestimmte Zeichen erscheinen, dann löst das bei uns Vorstellungen aus und Assoziationen aus, die ungeheuer reich sein können. Aber der Reichtum liegt in uns, in unserer Interpretation. Er liegt nicht im System. Das System kann lediglich diesen Reichtum vermitteln. Nun kann dieses Datenmodell, das zunächst mal eine Repräsentation einer Figur sein soll, einer wirklichen Person sein soll, die es gibt. Dieses Datenmodell kann ich nun sozusagen entsenden. Ich kann es von mir lösen, ich kann es selbstständig machen. Das ist für uns gemeine Internet-User nicht so ohne weiteres möglich, aber technisch ist es prinzipiell möglich, dass ich so etwas wie eine Repräsentanz von mir erzeuge, die dann aber selbstständig agiert. Das heißt, die nicht nur jeweils tut, was ich durch meine Eingaben draußen auslöse, sondern die als autonomes Programm dann fungieren kann. Dann würde es Kommunikationspartner geben, denen ich im Internet begegnen kann, hinter denen vielleicht mal irgendwann eine Person stand, die dies erzeugt hat, mit bestimmten Absichten, deren Operationen und deren Kommunikationsbeiträge in der Kommunikation mit mir aber aktuell nicht mehr rückführbar sind auf entsprechende dahinterstehende Eingaben einer Person. Das wären dann autonome oder konstruierte Datenmodelle von B, wobei B mal existiert haben kann, aber vielleicht auch überhaupt nie existiert hat. Also freie Erfindungen, also Gestalten in Anführungsstriche, die man auch als Avatare oder Agenten bezeichnet. Die Kommunikation, die ich übers Internet führe, lässt mich das nicht mehr so ohne weiteres entscheiden oder beurteilen, womit ich es eigentlich zu tun habe. Aufgrund dessen, was am Bildschirm sich mir zeigt, kann ich schon, wenn ich mich bei Amazon einlogge, eigentlich nicht mehr entscheiden, rede ich jetzt eigentlich wirklich mit einer Person? Oder ist es bloß eine Software, die mit mir interagiert? Ich weiß es irgendwie, aber nicht deswegen, weil ich das aus dem, was sich mir zeigt, erschließen kann. Vielleicht gibt es ein paar Indizien, die mich darauf führen könnten. Aber wirklich nachweisen auf dem Bildschirm erscheinenden Zeichen, kann ich das nicht. Und wenn ich nun mit einem Partner, den ich schon mit dem ich vielleicht schon lange Zeit immer wieder kommuniziere und von wo ich der festen Überzeugung bin, dass es den wirklich gibt, aktuell kommuniziere und plötzlich etwas auftritt, weshalb mein Vertrauen, dass es tatsächlich dieser Partner ist, den ich immer angenommen habe, erschüttert wird, dann habe ich am Bildschirm nichts, woran ich nun entscheiden kann oder aufgrund dessen ich nun entscheiden kann, ob es diesen Kommunikationspartner da hinten tatsächlich gibt oder nicht gibt. Es kann ein autonomes Programm sein, es kann eine Figur sein, eine Kunstfigur sein, die sich jemand mit bestimmten Absichten geschaffen hat. Es kann eine Figur sein, in der versucht, jemand sich selbst möglichst authentisch zu präsentieren. Es kann alles Mögliche dazwischen sein. Es ist nicht entscheidbar für mich, solange ich nicht, und deswegen wird es ja dann auch oft gemacht, versuche, die Person zu treffen. Also wenn es mir ernst wird. Das heißt beispielsweise, wenn ich aufgrund meiner projektiven Identifikation mit dem oder mit einem Gegenüber mich verliebt habe in diese imaginierte Person, denn es ist ja zunächst mal nur eine imaginierte Person, dann wird es in der Regel so sein, und empirische Untersuchungen belegen das auch, dass ich dann der Sache doch auf den Grund gehen möchte, das heißt versuchen werde, die betreffende Person auch tatsächlich zu treffen. Was dann mit mehr oder weniger heftigen Enttäuschungen verbunden sein kann, aber das kennt man ja auch bei Brieffreundschaften beispielsweise oder bei Beziehungen, die sich auf andere Weise technisch vermittelt zunächst mal nur angebahnt haben. Ich weiß also nicht genau, mit wem ich dort kommuniziere. Es gibt ein Beispiel etwa in der Literatur, wo davon berichtet wird, dass etwa eine Gruppe von Frauen sich über das Internet gefunden hat zu so einer virtuellen Kommunikationsgemeinschaft, die so ihre alltäglichen Sorgen und Probleme miteinander ausgetauscht haben. Und es gab auch eine Person dabei, einen Kommunikationspartner dabei, keine Frau, dennoch eine Person des Vertrauens, die schwer behindert war, ein Mann, aber eben schwer behindert, an einen Rollstuhl gefesselt, konnte nicht sprechen und so weiter, konnte nur über das Internet kommunizieren und eine Person, zu der viele Frauen, die dort miteinander ihre Probleme ausgetauscht haben, dann auch Vertrauen gewonnen haben, bis sich dann eines Tages herausstellte, dass dieser Kommunikationspartner gefaked war und in Wirklichkeit zwar wirklich ein Mann war, aber nicht behindert, anderes Alter auch und so weiter, der sich sozusagen, indem er diese Figur simuliert hat, in das Vertrauen irgendwie hineingeschlichen hat. Ein Vertrauen, das er als, wenn er sich als der dargestellt hätte, der er wirklich war, nicht gewonnen hätte. Die Frauen waren natürlich ungeheuer empört darüber. Und das Ganze wurde also irgendwo auch im Internet dokumentiert. Und nun gab es dazu Reflexionen, was da eigentlich passiert ist und Reflexionen auch darüber, ob es eigentlich berechtigterweise eine Empörung darüber gab. So spontan würden wir vielleicht diese Empörung teilen, aber es gab auch völlig andere Interpretationen des Geschehens, nämlich in dem Sinne, dass die Frauen Unrecht hätten. Sie hätten nicht verstanden, was das Wesen der Kommunikation im Internet ist. Es käme eben nicht darauf an, was der Betreffende in Wirklichkeit ist. Dieses in Wirklichkeit oder diese Bezugnahme auf das, was der Kommunikationspartner in Wirklichkeit sei eine Bezugnahme auf etwas, was doch, wie wir wissen, in der wirklichen Kommunikation nur zu Störungen von Kommunikation führt. Nämlich Vorurteile auslöst. Beispielsweise Behinderung. körperliche Behinderung oder nicht, es war nicht nur Behinderung, es war Missgestaltung. Also körperliche Missgestaltung. Jemand, der also, was weiß ich, krumm, bucklig ist, vielleicht das Gesicht völlig verbrannt hat und so weiter. Wenn so jemand in der Face-to-Face-Kommunikation sich behaupten muss, hat das ungeheuer schwer. Das heißt, die Kommunikation wird sozusagen reiner als Kommunikation, wenn sie von diesen die Kommunikation störenden, Vorurteile erzeugenden, Barrieren aufbauenden Bezugnahmen befreit ist. Also, warum sollen wir uns nicht als die darstellen, als die wir uns darstellen wollen? Warum sollen wir uns nicht via Kommunikationsmedium Internet tatsächlich emanzipieren, befreien von dem, was wir physisch, leiblich in unserer tatsächlichen Lebensumwelt sind? Befreien eben zu einer vorurteilsfreien Kommunikation, die auf all dies keine Rücksicht nehmen muss und davon auch unbelastet ist, von kulturellen, rassistischen Vorurteilen. Ob Mann, ob Frau, egal. Ob schwarz, ob gelb, ob rot, ob weiß, egal. Ob 20 Jahre alt oder 80 Jahre alt, egal. Ob schön oder hässlich, egal. Ich breche das an dieser Stelle ab, lasse es dabei stehen. Man kann ja mal darüber nachdenken, wie das mit der Kommunikation ist und welche Bedeutung eben die leibliche Komponente, die physische Komponente für Kommunikation hat. Ich möchte jetzt auf die Bedeutung von Kommunikation in der Bildung zu sprechen kommen. Das, was Sie hier sehen, ist der Nürnberger Trichter oder Darstellung des Nürnberger Trichters. Ein oft bemühtes Bild dafür, wie ein etwas veraltetes Bild von Lehren und Lernen und dem Zusammenhang von Lehren und Lernen aussieht. Der Lehrer füllt über einen Trichter das Wissen, das er hat, in den Kopf des Schülers ein. Das ist das Bild des Nürnberger Trichters. Und nach diesem Modell, wenn auch abgewandelt und nicht so krass natürlich, findet ein Großteil von Lehr-Lernprozessen tatsächlich, denke ich, statt. Ich stelle mich hier hin und erzähle Ihnen was und Sie nehmen das auf. So. Ich glaube zwar nicht wirklich, dass das so funktioniert, aber die Struktur kann man ja so interpretieren. Sie ist jedenfalls so aufgebaut, dass es dazu passen würde. Im Idealfall ist der Trichter so gebaut, sozusagen, dass alles, ohne dass was verloren geht, ohne dass ich kleckere, sozusagen daneben gieße, alles reinkriege und das Gefäß, Ihr Kopf, ist auch so dimensioniert, dass alles reinpasst, was ich reingieße. Wenn es nicht passt, dann ist Ihr Kopf zu klein. Oder ich mache es ungeschickt. Ja, ich setze den Trichter falsch an oder der Trichter ist zu klein, sodass es überfließt oder wie auch immer. Also da kann man sich einiges vorstellen, warum das nicht funktioniert. Aber das Modell als solches ist dadurch nicht widerlegt, sozusagen, wenn es da solche Probleme dabei gibt. Kommunikation findet hier eigentlich nicht statt. Hier ist Lehren und Lernen so gedacht, dass das Lernen etwas ist, was eine Wirkung des Lehrens ist. Lehren macht sozusagen Lernen. Der Lehrer macht was und beim Schüler passiert was. Der Schüler macht nichts. Und eine Kommunikation zwischen den beiden braucht dort auch nicht stattzufinden. Nun, Ich denke, dass das ein Modell ist, das so in der pädagogischen Theorie niemals wirklich vertreten worden ist, wenngleich es in der Praxis durchaus sehr verbreitet ist. Aber in der pädagogischen Theorie ist dieses Modell so eigentlich nie vertreten worden. Es war immer klar, dass Lernen, also in der pädagogischen Theorie war es immer klar, dass Lernen eine eigene Tätigkeit des lernenden Subjektes bedingt. Wie der Zusammenhang genau ist zwischen Lehren und Lernen, wie denn das Lehren diese Eigentätigkeit anregen kann, ob es sie tatsächlich auch erzwingen kann, ob es sie ernötigen kann oder ob es sie nur motivieren kann, ob es sie unterstützen kann, darüber gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Auffassungen und was man am besten tut, damit dies alles funktioniert. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war das Modell, dass es vom Lehren ausgeht, und dass Lernen eine Art von Reaktion ist, wenn auch nicht im Sinne des Nürnberger Trichters sozusagen mechanisch erzeugt oder erzeugbar, sondern lediglich anregbar als Eigentätigkeit, aber doch eine Anregung, die vom Lehren ausgeht. Das ist, denke ich, schon ein bis in die neuere Zeit hinein sehr stark vertretenes, auch in didaktischen Theorien sehr stark vertretenes Modell von Lehren und Lernen. Eine Didaktik, die die Kommunikation wirklich ins Zentrum gestellt hat, ist eigentlich erst, wenn man mal von reformpädagogischen Ansätzen absieht, eigentlich erst in den 70er Jahren entstanden. Insofern kann man sagen, dass in einem gewissen Sinne also die Vorstellung, dass Kommunikation ein wesentliches Element von des Zusammenhangs von Lehren und Lernen ist oder von pädagogischen Prozessen ist, dass pädagogische Prozesse im Wesentlichen kommunikative Prozesse sind. Und zwar kommunikativ im Sinne der Gleichberechtigung, der prinzipiellen Gleichberechtigung der beiden Partner. Eigentlich erst relativ spät tatsächlich aufgekommen. Und das heißt auch die Verabschiedung des Modells des Nürnberger Trichters in seinen vertretbareren Varianten, bis hin eben dazu, dass das Lernen grundsätzlich durch Lehren angeregt wird, aber weiterhin eine Wirkung des Lehrens doch bleibt, das heißt die Initiative vom Lehren ausgeht, dass dieses Modell abgelöst wird durch ein Modell der gleichberechtigten Kommunikation, das ist also, wie gesagt, relativ neu. Die Kommunikation in der Bildung kann nun in verschiedener Hinsicht von Bedeutung werden. Was ich eben angesprochen habe, ist zunächst mal die Kommunikation, und die steht natürlich erstmal auch im Zentrum zwischen Lehrenden und Lernenden, jedenfalls in Bildungsinstitutionen, wo es darum geht, dass das Lernen nicht eines ist, was sich irgendwie mehr oder weniger spontan und aufgrund des Eigeninteresses lediglich der Lernenden vollzieht, sondern wo Lernen auch im gesellschaftlichen Auftrag vollzieht. Schulpflicht drückt eben diesen gesellschaftlichen Auftrag zum Lernen aus. Wenn du Mitglied, vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft werden willst, dann musst du, und das ist der gesellschaftliche Lernauftrag, dann musst du ein bestimmtes Lernpensum absolvieren. Dazu haben wir die Schule eingerichtet und da musst du hingehen, so und so viele Jahre. Also hier ist klar, in einer solchen Bildungsinstitution ist klar, dass es um den Zusammenhang von Lehren und Lernen geht und insofern auch um die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden geht, wenn wir Kommunikation in der Bildung betrachten. Daneben findet natürlich auch die Kommunikation zwischen den Lernenden statt, die Kommunikation zwischen den Lehrenden statt und es findet eine Kommunikation statt, in der nun dieses System von Lehren und Lernen, diese Institution, selbst wiederum, und das, was in ihr geschieht, selbst wiederum in einem Kommunikationszusammenhang mit der Welt draußen steht. Wenn wir uns das jetzt im Einzelnen etwas näher betrachten, also die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden, in welcher Form findet sie statt? Das Entscheidende ist natürlich, dass die Kommunikation eine ist, aufgrund deren die Lehrintentionen des Lehrenden sich tatsächlich in den Lernintentionen der Lernenden also in ihrer Motivation auch zu lernen, in ihrer Bereitschaft zu lernen und in ihrer Möglichkeit zu lernen, wiederfindet. Dazu ist es notwendig, dass Lehrende, und das ist jetzt im Zusammenhang einer kommunikativen Didaktik eine Umkehrung des durchaus alltäglich verbreiteten Verständnisses der Kommunikationssituation, dass Lehrende ihren Schülern zuhören. Normalerweise ist klar, die Schüler müssen ihrem Lehrer zuhören. Das ist das, was notwendig erstmal vorausgesetzt wird, damit Unterricht stattfinden kann. Dass Lehrende auch ihren Schülern und Schülerinnen zuhören müssen, damit sie überhaupt unterrichten können, damit sie lehren können, wird eigentlich außerhalb der kommunikativen Didaktik, traditionelleren Didaktiken, weniger, um es vorsichtig zu formulieren, gesehen und betont. Wie ist das gemeint, dieses Zuhören? Also es ist natürlich zum einen sozusagen ein Vorweg hingehört haben. Eine Wahrnehmungsfähigkeit, die als Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt so etwas wie Lehren beginnen kann, notwendig ist. Dass ich erstmal gucke, mit wem habe ich es denn zu tun. Mir ein Bild davon wenigstens mache. Mir vorher Überlegungen dazu mache. Das kann natürlich nicht in jedem Falle tatsächlich auf wirklicher Erfahrung basieren, die ich mit den betreffenden Schülerinnen und Schülern schon gemacht habe. Ist klar, ne, wenn sie eine Klasse neu bekommen, neu übernehmen, dann müssen sie ja erstmal kennenlernen, müssen aber trotzdem schon vom Anfang an auch Unterricht machen. Wie geht das, wenn sie die doch noch gar nicht kennen? Sie machen sich natürlich trotzdem schon ein Bild, sie haben ungefähr eine Einschätzung davon, sie lesen etwas darüber, das heißt, sie versuchen eine Art von Hinhören, die sich aber bis dahin noch beziehen muss, auf etwas, was ihnen von anderen über die betreffenden Personen vermittelt worden ist. Das heißt, wenn sie sensibel sind, wissen sie, dass sie das nur mit Vorbehalt benutzen können und nur mit Vorbehalt darauf sich beziehen können. Sie müssen weiterhin offen sein für das, was sich ihnen im Unterricht mitteilt von Seiten der Schüler und Schülerinnen her. Also in diesem Sinne eine kommunikationsoffene Unterrichtssituation zu schaffen und aufrechtzuerhalten, wäre eine wesentliche Bedingung dafür, dass sie überhaupt in einem solchen Sinne lehren können, dass dieses Lehren ein Eingehen auf die Lernmotivation, die Lernfähigkeit der Lernenden ist. Also das, denke ich, ist das Zentrale, was mit kommunikativer Didaktik auch angesprochen ist. Dieses permanente Offensein für eine solche zweiseitige, wechselseitige, gleichberechtigte Kommunikation. Denn natürlich, es ist auf der einen Seite so, dass die Schüler und Schülerinnen etwas lernen sollen, nämlich den Stoff, den ich ihnen zu vermitteln habe. Auf der anderen Seite muss natürlich der Lehrende eine ganze Menge über seine Schüler und Schülerinnen lernen, um genau dies auch tun zu können. Das heißt, er ist, und sie werden immer auch sein, Lernende in diesem Kontext. Weniger wichtig, aber natürlich auch dazugehörig ist, dass die Kommunikation in dem Sinne stattfindet, dass Information übermittelt wird, dass Beratung stattfindet, dass Betreuung stattfindet. Ich nenne das hier an dieser Stelle jetzt nur, ohne darauf intensiver einzugehen. Auch die anderen Punkte, die Kommunikation zwischen den Lernenden, kann kurz abgehandelt werden. Es gibt natürlich auch zwischen den Lernenden eine Zusammenarbeit, obwohl natürlich die institutionalisierte Bildung in der Regel, das sehen Sie ja auch in der Universität, nicht auf Zusammenarbeit in erster Linie ausgerichtet ist, sondern auf individuelle Arbeit ausgerichtet ist. Wir kommen dann beim Punkt kollaboratives Lernen darauf nochmal zurück. Findet natürlich auch in den Bildungsinstitutionen immer wieder auch Gruppenarbeit, Zusammenarbeit statt. Oder es findet eine Zusammenarbeit statt, die von den Lernenden selbst organisiert wird, um sich gegenseitig auch zu helfen, um sich gegenseitig zu informieren. Entsprechend muss es auch eine Kommunikation zwischen Lehrenden geben, auch wenn Teamarbeit im Unterrichten noch eher selten ist. Gibt es auch dort natürlich Projekte, in denen zusammengearbeitet wird. Es gibt die wechselseitige Hilfe, die wechselseitige Information. Worauf ich jetzt etwas ausführlicher eingehen möchte, ist die Bedeutung von Kommunikation in der Bildung so, wo das Lehren und Lernen im sozialen Kontext zu sehen ist. Die Schule als Institution ist ja zunächst mal eine Einrichtung, die von der Welt abschirmt. Symbolisiert in den Mauern, die das Gebäude eben von dieser Außenwelt abschirmen, findet eben eine Trennung des Lernens, eine Abtrennung des Lernens von der Welt dort draußen statt. Gleichzeitig soll natürlich das Lernen auf diese Welt draußen bezogen werden. Das ist eine Schwierigkeit. In dieser Distanz, darauf bin ich in dieser Vorlesung ja schon an der einen oder anderen Stelle eingegangen, in dieser Distanz liegt zunächst mal auch eine Chance. Nämlich eine Chance, Perspektiven auf die Welt und die Dinge dort draußen in der Welt zu gewinnen, die man, wenn man dort in dieser Welt unmittelbar in Praxiszusammenhängen befangen ist, so nicht gewinnen kann. Dazu muss man sich erst lösen, ablösen, zurücktreten und aus der Distanz dies, wovon man sich dort löst und natürlich auch mit bestimmten Gründen löst. Das heißt, es gibt eine Motivation auch, die aus diesem Kontext stammt, sich aus diesem Kontext zu lösen, sich also mit einer anderen Perspektive dieser Welt zuwenden kann und damit Seiten entdecken kann, Dimensionen an der Sache entdecken kann, die man in zu großer Nähe eben nicht entdecken kann. Das Problem ist, dass aus dieser Distanz auch so etwas wie eine Ferne entstehen kann, die eine zu große Ferne wird, die zur Abstraktheit des Lernens führt, wo der Bezug zum Leben nicht mehr deutlich ist. Durch neue Medien oder allgemeiner durch Kommunikation, die ja fast immer auch über Medien vermittelt wird, kann nun ein Bezug zur Welt draußen wiederhergestellt werden. Auf zweifache Weise. Zum einen, indem das, worüber gelernt wird und womit gelernt wird, jetzt nicht nur das ist, was so die typischen schulischen Medien sind, wie das Schulbuch, die Tafelanschrift und dergleichen, die typischen Schulmedien, wo die Welt eigentlich nur noch in diesen Medien und und repräsentiert durch diese Medien in Erscheinung tritt, aber nicht mehr selbst in Erscheinung tritt. Und wenn ich nun sage, Öffnung von Schule, Kommunikation der Schule mit der Welt draußen, denn das soll ja heißen, Öffnung von Schule, dann bedeutet dies auch, dass das, was dort draußen stattfindet und was ja auch einen Kommunikationszusammenhang hat, mit hineingenommen wird in die Schule. Sie können sich das mit dem Internet verdeutlichen. Gestern Abend war im Fernsehen ein Beitrag in der Sendung Quarks und Co., ein Beitrag dazu, wie anlässlich des Venus-Transits, der ja gestern war, nicht, dass die Venus sich über die Sonne bewegt hat, was das letzte Mal vor 123 Jahren oder so war, das nächste Mal allerdings in ein paar Jahren wieder ist, ich glaube in 8 Jahren, ne, 2012 glaube ich wieder. Aber immerhin, das ist ja eine seltene Geschichte. Anhand dieses Venustransits kann man bestimmte astronomische Berechnungen anstellen und da wurden über das Internet vermittelt eben viele unterschiedliche Stationen, Messstationen miteinander kommunikativ in Verbindung gebracht. 700 Schulen weltweit haben sich daran beteiligt und aufgrund der Messwerte dort, wann nämlich dort, sagen wir mal in Australien, an einem bestimmten Ort die Venus nun genau eintritt in die Sonnenscheibe und wann sie dies woanders tut, daraus lässt sich dann berechnen, wenn man diese Daten zusammennimmt, lässt sich dann berechnen, wie groß die Entfernung der Sonne zur Erde ist. Man braucht aber eben verschiedene Messpunkte dafür. Und durch dieses über das Internet Zusammenschalten von solchen vielen Stationen, die ja miteinander auch kommuniziert haben, konnte man ein solches Experiment, also verteilt, durchführen. Da hat ein weltweiter sozialer Diskurs zwischen Lernenden stattgefunden. Und das bedeutet eben auch, dass zumindest die Grenzen der eigenen Schule kommunikativ überwunden wurden, dass Informationen von woanders mit aufgenommen wurden, mitverarbeitet wurden, nicht nur von anderen Schulen, auch von wissenschaftlichen Stationen, von Sternwarten und dergleichen, die auch daran beteiligt waren. Das ist ein Beispiel dafür, wie also das Internet durchaus dazu beitragen kann, als Medium soziale Kommunikation in die Schule selber und in den Lernprozess selber mit zu beziehen. Oder überhaupt das Internet als Quelle, als Wissensquelle zu nutzen für das, was in der Schule gelernt wird. Das ist die eine Richtung sozusagen, die Welt reinzuholen. Was in der Schule stattfindet, gilt als Vorbereitung auf das Leben. Aber es ist nicht das Leben. Es ist ein Leben, aber es ist nicht das Leben, auf das die Schule vorbereitet. Dies findet außerhalb der Schule statt. Als Vorbereitung bleibt es sozusagen immer, und das ist ein großes Problem sicherlich des schulischen Lernens, es bleibt immer sozusagen eingesperrt in die Schulmauern. Es wird nach außen hin kaum sichtbar. Es tritt sozusagen erst dann in Erscheinung, wenn die Leute fertig sind und dann ins Leben wieder hinaustreten und dort dann zur Wirkung bringen, was sie gelernt haben. Also die Bedeutung des Lernens fürs Leben kommt immer erst später. Nun gibt es Tage der offenen Tür, Projektwochen und dergleichen, wo dann auch die Öffentlichkeit eingeladen wird und wo also die Schule sich zeigt, nach draußen hin zeigt, ihre Aktivitäten, ihre Lernaktivitäten, die Ergebnisse dieser Lernaktivitäten nach draußen zeigt. Aber das findet punktuell und selten statt, in der Regel ein, vielleicht zweimal im Jahr. Nun könnte auch wieder das Internet ja als eine Plattform oder als ein Medium dienen, in dem eben nicht nur punktuell mal gezeigt wird, nach draußen hin gezeigt wird, was denn in der Schule passiert, sondern in dem dies oder über das vermittelt, dies ständig stattfindet, sodass die Öffentlichkeit einen permanenten Einblick bekommt in das, was in der Schule passiert, Arbeitsergebnisse, Lernergebnisse oder umgekehrt, die Lernenden und natürlich auch die Lehrenden sozusagen permanent veröffentlichen, also nach draußen hin zeigen, was denn in der Schule passiert. Das würde bedeuten, dass nicht erst später, sondern schon jetzt eine Beziehung hergestellt werden kann zwischen dem, was in der Schule passiert und dem Leben dort draußen. Die Öffentlichkeit kann besser Notiz nehmen und es kann eine Rückmeldung kommen, die auch für Lernende in einem anderen Maße erfahrbar werden lässt, dass das, was sie tun, so etwas wie soziale Anerkennung erfährt. Und zwar nicht erst dann, wenn man später fertig ist, sondern schon jetzt. Also in dem Sinne kann eine Öffnung der Kommunikation nach draußen hin stattfinden. Das heißt, das, was die Schüler tun und leisten, wie in dem Beispiel gestern, wo dies dann übers Fernsehen noch wieder weiter verbreitet wird, kann also mir dann, als jemandem, der sonst überhaupt keinen Einblick davon bekommt, zeigen, wie in den Schulen gearbeitet wird, woran dort gearbeitet wird, was die zu leisten vermögen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, habe ich nicht gemacht, aber ich könnte zum Beispiel ja dann beteiligten Schulen eine Mail schreiben, wie toll ich das finde, was sie da gemacht haben. Und es wäre dann eine Rückmeldung, die dahin geht, dass die Schüler und Schülerinnen dann auch mal erfahren, soziale Anerkennung ihrer Leistung, die sie ja erbringen, ihrer sozialen Leistung, die sie erbringen, schon zu einem Zeitpunkt erfahren, wo dies sonst eigentlich eher nicht stattfindet. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon einiges auch über die computervermittelte Kommunikation in der Bildung gesagt, zumindest beispielhaft. Es gibt außer dem Internet natürlich, das in dem Zusammenhang immer wieder angeführt werden kann, verschiedenste Varianten, in denen Kommunikation über Computersysteme und Netzwerke vermittelt werden kann. Die elektronische Post, E-Mail ist ein Beispiel, direkte Kommunikation per Chat, Video- und Audiokonferenzen oder Internettelefonie, Kommunikationsforen zu speziellen Themen wie Newsgroups und anderes, schwarze Bretter, Plattformen. Ich nehme mal an, dass Ihnen das alles soweit bekannt ist, dass es nicht lohnend ist, das jetzt näher noch zu erläutern. was sich im Einzelnen also dahinter verbirgt. Was man sicherlich feststellen kann, ist, dass in den Bildungsinstitutionen die computervermittelte Kommunikation doch eher noch seltener ist. Außer dem Bereich, den ich eben angesprochen habe, nämlich dem Bereich, in dem die Kommunikation mit der Welt draußen vermittelt über das Internet stattfinden kann und erweitert wird. Das wird sicherlich in zunehmendem Maße genutzt. Das Programm Schulen ans Netz demonstriert dies. Aber ansonsten für die internen Kommunikationsprozesse werden Computersysteme und werden Netzwerke eigentlich noch relativ selten genutzt, im Unterschied zu der Bedeutung, die diese Vermittlungsformen draußen bereits haben. Also dass Lehrer und Schüler miteinander per E-Mail kommunizieren, ist doch noch eher die Ausnahme. Noch mehr die Ausnahme wäre es, dass also tatsächlich Chat-, Video- und Audiokonferenzen oder Internettelefonie genutzt werden. Newsgroups kommt vielleicht schon wieder etwas häufiger vor, dann aber auch in der Regel nicht als schulinternes Kommunikationsmittel, sondern auch eher als ein Kommunikationsmittel, über das man mit anderen Schulen beispielsweise oder noch allgemeiner eben wiederum mit der Öffentlichkeit auch in einen kommunikativen Austausch tritt. Schwarze Bretter haben auch eher die Funktion, nach draußen hin etwas zu zeigen. Und Plattformen werden auch eher selten im internen Kommunikationszusammenhang noch genutzt. Wenn ich das so sage, muss man natürlich Einschränkungen machen. Sie können ja statt der Schule auch hier unsere Hochschule mal als Beispiel nehmen. Wie sieht es denn hier aus mit der Bedeutung von computervermittelter Kommunikation? Wahrscheinlich schon ein bisschen anders als an einer üblichen Schule. Also zumindest E-Mail ist doch ein Medium, das in zunehmendem Maße auch in der Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden genutzt wird, obwohl ich immer noch erstaunt bin, wie wenige E-Mails mich von Studierenden erreichen. Gott sei Dank. Also das soll jetzt nicht abschreckend sein. Aber weil ich über das andere Kommunikationsmedium, das wir ja hier im Rahmen dieser Veranstaltung vor allen Dingen forcieren, nämlich das interaktive Skript, schon so in Anspruch genommen bin, dass wenn Sie jetzt wirklich exzessiv das Medium E-Mail nutzen würden, um mit mir zu kommunizieren, ich wirklich in Schwierigkeiten geraten würde, das überhaupt noch zeitlich hinzukriegen. Aber das Beispiel interaktives Skript zeigt auch, dass es da noch Potenziale zu entdecken gibt und weiterzuentwickeln gibt, wie man kommunikative Prozesse zwischen Lehrenden, Lernenden oder Studierenden, auch zwischen den Studierenden, weiter durch Technik unterstützen kann. Es gibt eine Menge Vorteile, die genannt werden für computervermittelte oder unterstützte Kommunikation. Das ist zum einen etwa die Spontaneität. Ich setze mich, wenn Sie an E-Mail etwa denken, wann immer es Ihnen in den Sinn kommt, setzen Sie sich hin, auch wenn der Kommunikationspartner nicht verfügbar ist, setzen Sie sich hin oder können sich hinsetzen und eine Mail schreiben und die abschicken. Egal, ob der nun gerade auch zu Hause ist oder nicht zu Hause ist und wo Sie sich gerade befinden. Die Zeitunabhängigkeit spielt also eine große Rolle. Es gibt nicht nur bestimmte Zeiten, zu denen Kommunikation sozusagen vorgesehen ist und dann auch stattfinden kann. Die Asynchronität, Sie müssen nicht gleichzeitig am selben Ort sein oder gleichzeitig sich auf den Kommunikationsprozess einlassen, damit er stattfinden kann. Die Ortsunabhängigkeit hatte ich eben schon angesprochen, wo immer Sie sind. Und auch die Anonymität kann ein großer Vorteil sein, dann nämlich, wenn Sie die Schwelle senkt, die sonst vielleicht da ist, um überhaupt in den Kommunikationsprozess einzutreten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Anforderungen, die Kommunikation über Computersysteme verlangt. Sie müssen eine bestimmte Disziplin einhalten, um über dieses Medium kommunizieren zu können. Also beispielsweise das Durcheinander, das in einer Kommunikationsrunde stattfinden kann und das in diesem Durcheinander dennoch immer noch gewisse Strukturen aufweisen kann, die ich erfasse, Das können Sie sich bei einer computervermittelten Kommunikation so nicht leisten. Da muss also mehr Ordnung reingebracht werden, damit eine solche Kommunikation noch funktioniert. Ich habe vorhin von Zeitunabhängigkeit gesprochen, aber auf der anderen Seite müssen Sie natürlich schon auch Ihre Zeiten wiederum planen. Also auch da muss Disziplin rein, wenn Sie über solche Systeme kommunizieren. Also wenn etwa ein Chat angesetzt ist, dann ist das auch etwas, was zu einer bestimmten Zeit nur stattfindet. Und das müssen Sie einbauen in Ihre Zeitplanung. Die Zeitplanung ist zwar insgesamt sicherlich flexibler, aber auf der anderen Seite sind Sie auch mehr genötigt, die Zeit sich einzuteilen und die Zeit zu planen. Es wird Ihnen nicht mehr so sehr abgenommen, die Zeitplanung. Sie wird Ihnen weniger vorgesetzt. Also insofern ist Zeitplanung hier jetzt mehr etwas, was Sie selbst vornehmen können. Aber Sie müssen es eben auch vornehmen. Also die Unabhängigkeit von vorgegebenen Zeiten bedeutet eben auf der anderen Seite auch, dass Sie mehr planen müssen. Zugänge müssen natürlich sichergestellt sein. Ein Thema, das ich, wie ich jetzt gesehen habe, auch im interaktiven Skript durchaus auch kritisch mit Bezug auf die Anforderungen, die gestellt werden, um überhaupt die Elemente, die wir hier im Kontext dieser Vorlesung anbieten, nutzen zu können, dass die auch eine Hürde darstellen. Also nicht jeder hat ja DSL zur Verfügung mit der entsprechenden Bandbreite. Und insofern gibt es da durchaus auch Hürden, die solche technischen Elemente erstmal errichten und die überwunden werden müssen, wenn der Zugang tatsächlich auch für alle in gleicher Weise gegeben sein soll. Also man kann sagen, hier kann so etwas auch selektiv wirken, entgegen unserer Intention. Und ich finde das einen wichtigen Diskussionspunkt, den man unbedingt im Auge behalten muss, wenn man dies weiter verfolgt. Dass hier nicht der Digital Divide, wie heißt das, Digital Device? Ja, also Divide, Device ist was anderes, das ist ein Gerät. Ja, also die Spaltung der Gesellschaft in solche, die Zugang haben, weil sie die entsprechende technische Ausstattung zur Verfügung haben oder auch die Qualifikation haben, und diejenigen, die Zugang nicht haben, weil ihnen entweder die technischen, finanziellen Möglichkeiten fehlen oder weil ihnen die Qualifikation fehlt, dass das nicht vertieft wird, sondern möglichst aufgehoben wird. Die Kommunikation über IT verlangt in der Regel noch die Schriftform. Auch das ist etwas, was zumindest noch eine Barriere darstellt, wie wir auch feststellen, ne, im Online-Tutorium, dass alles, wenn alles verschriftlicht werden muss, dann ist der Aufwand um sehr viel höher, als wenn dies unmittelbar in der Kommunikation stattfinden kann. Sie brauchen bei dieser Kommunikation, gerade weil sie es so vermittelt ist, ein höheres Abstraktionsvermögen, aber mit dem Abstraktionsvermögen verbunden auch gleichzeitig die Vorstellungskraft. Also Sie müssen in der Lage sein, mit jemandem zu kommunizieren, den Sie nicht vor Augen haben, den Sie sich also vorstellen müssen. Müssen also auf der einen Seite abstrahieren, auf eine abstrakte Situation, abstrakte Kommunikationssituation sich einstellen können und gleichzeitig dennoch auch so viel Vorstellungskraft haben, dass sie sich ihren Partner dann auch so vorstellen können, dass die Kommunikation zwischen ihnen auch funktioniert. Es gibt zu dieser Problematik der Kommunikation über das Internet eine ungeheuer umfangreiche, vor allen Dingen soziologische Literatur. Da ist also auch eine Menge noch unerforscht, was die Kommunikation vor allen Dingen eben im Internet betrifft. Sowohl eben was die Voraussetzungen auf Seiten der Kommunizierenden betrifft. Was muss man denn alles lernen, um dort angemessen mitkommunizieren zu können? Als auch was die unterschiedlichen Formen von Kommunikation betrifft, die dort entwickelt werden und möglich sind. Ja, ganz zum Schluss noch in wenigen Minuten möchte ich auf das kollaborative Lernen eingehen. Das kollaborative Lernen ist ein Lernen, das nicht einfach nur in dem Sinne soziales Lernen sind, als in der Gruppe gelernt wird, sondern gleichzeitig auch ein Lernen ist, das als gemeinsame Arbeit organisiert wird. oder wo die gemeinsame Arbeit als Lernprozess organisiert wird, wie immer man es betrachten möchte. Man kann es so rum betrachten, man kann es so rum betrachten. Wenn man das zunächst mal sieht als einen Prozess gemeinsamer Arbeit, etwa an einem Projekt, sagen wir mal, ein gemeinsamer Text soll produziert werden von einer Gruppe von Personen, dann steht zwar im Vordergrund zunächst die gemeinsame Arbeit, aber in dieser gemeinsamen Arbeit wird auch gelernt, voneinander gelernt, wird gelernt, wie man so etwas gemeinsam organisiert und spielt Lernen der Einzelnen als Beitrag zum gemeinsamen Prozess natürlich auch eine Rolle. Also was bringen die Einzelnen ein in einen solchen Prozess? Wenn wir zunächst mal vom gemeinsamen Arbeiten an einem gemeinsamen Projekt ausgehen, dann ist das CSCW das Akronym dafür, also Computer Supported Collaborative Work. Das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt. Und nur insofern man dies auch als Lernprozess betrachten kann oder andersrum Lernprozesse auch als gemeinsamen Arbeitsprozess organisieren kann, wurde das dann auch weiterentwickelt zu CSCL, also Computer Supported Collaborative Learning. Ein Forschungsfeld, mit dem sich also hier in Darmstadt auch ein Fraunhofer-Institut ganz besonders intensiv beschäftigt, nämlich das Fraunhofer-Institut für integrierte Publikations- und Integrations- und Publikations- für integrierte Publikations- und Kommunikationssysteme. Jetzt weiß ich nicht, also IPSI ist die Abkürzung, was die jetzt genau bedeuten, weiß ich nicht. Jedenfalls, also wenn Sie mal irgendwo mitbekommen, Fraunhofer-Institut, Abkürzung IPSI, da werden solche Systeme vor allen Dingen auch entwickelt. Elemente solcher Systeme sind vor allen Dingen, dass also zunächst mal Arbeitsbereiche, gemeinsame Arbeitsbereiche zur Verfügung gestellt werden. Das sind also Bereiche, in denen Tools etwa zur Verfügung gestellt werden, mit denen man gemeinsam arbeiten kann, wo Dokumente eingestellt werden können oder andere Objekte, an denen gemeinsam gearbeitet wird. Es werden dann auch Tools für die Kommunikation untereinander zur Verfügung gestellt. Es wird ermöglicht, dass ein verteiltes Arbeiten am selben Objekt möglich ist. Also wenn Sie sich etwa vorstellen, Sie arbeiten an einem Textdokument, in der Regel machen Sie das mit Word, und Sie alleine arbeiten dann an einem solchen Dokument. Sie können schon in Word mit der Überarbeitungsfunktion auch das Dokument eines anderen bearbeiten. Was nicht möglich ist, ist über Word, dass Sie dies gleichzeitig tun, sondern nur nacheinander. Wenn nun Tools zur Verfügung gestellt werden, die Ihnen das gleichzeitig ermöglichen, sodass gleichzeitig mehrere Personen an einem solchen Dokument arbeiten, das heißt das System die unterschiedlichen Beiträge der verschiedenen aufnimmt, in das gemeinsame Dokument einarbeitet und gleichzeitig sichtbar macht, wer da welche Beiträge geleistet hat und dann auch noch die History, also die Geschichte der Entwicklung dieser Beiträge dokumentiert und auf Abruf zur Verfügung hält, also eine Versionsverwaltung auch noch zur Verfügung hält, dann ist das schon eine recht gute Unterstützung von verteiltem Arbeiten an einem Dokument. Das ist jetzt das Beispiel Textdokument, aber Sie können sich natürlich auch eine Datenbank vorstellen, Sie können sich ein Layout einer Zeitschrift vorstellen und dergleichen. Projektmanagement-Tools, das sind also Tools, die den Prozess zu managen erlauben und unterstützen, also Zeitplanung, Ressourcenplanung und so weiter. Und schließlich die Verteilung differenzierter Rollen und Berechtigungen, das heißt, die einzelnen mitarbeitenden Personen bekommen unterschiedliche Funktionen in diesem kooperativen Zusammenhang zugewiesen. Der Leiter macht was anderes als ein normales Gruppenmitglied, um eine ganz simple Unterscheidung mal einzuführen. Und entsprechend sind dann auch die Berechtigungen unterschiedlich verteilt, was die Einzelnen können. Also das sind so Hauptelemente, die ich jedenfalls in der Literatur dazu gefunden habe, die notwendig sind, damit kollaboratives Lernen unterstützt wird. Ja, das war jetzt zum Schluss alles ein bisschen knapp und ein bisschen schnell. Bitte dafür um Vergebung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Tschüss.